Rainer Wörz macht Fortsetzung in seiner Themenreihe Die Feste Israels als prophetische Modelle und wir hören auf Teil 8, Rosh Hashanah. Also dann lese ich aus 3. Mose 23 ab Vers 23. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel. Im 7. Monat, am 1. des Monats, soll euch Ruhe sein. Eine Erinnerung durch Lärmblasen, eine heilige Versammlung. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und der Herr redete zu Mose, doch am 10. dieses 7. Monats, da ist der Versöhnungstag. Eine heilige Versammlung soll er für euch sein und ihr sollt euch selbst demütigen und sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Und keinerlei Arbeit dürft ihr tun an eben diesem Tag, denn es ist der Versöhnungstag, um Sühnung für euch zu erwirken vor dem Herrn, eurem Gott. Denn jede Person, die sich nicht demütigt an eben diesem Tag, die soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Und jede Person, die irgendeine Arbeit tut an eben diesem Tag, eben diese Person werde ich umkommen lassen aus der Mitte ihres Volkes. Keinerlei Arbeit dürft ihr tun, eine ewige Ordnung für eure Generationen in all euren Wohnsitzen. Ein ganz feierlicher Sabbat soll er für euch sein und ihr sollt euch selbst demütigen. Am 9. des Monats, am Abend, vom Abend bis zum Abend, sollt ihr euren Sabbat feiern. Und der Herr redete zu Mose, rede zu den Söhnen Israel, am 15. Tag dieses 7. Monats ist das Fest der Laubhütten, 7 Tage für den Herrn. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für dein Wort, das du uns gibst. Danke, dass Versöhnung für dich ein ganz großes, zentrales, wichtiges Thema ist und auch für uns. Danke, dass wir als Versöhnte jederzeit und überall vor dich treten dürfen. Dass du, Herr Jesus Christus, Versöhnung geschaffen hast für uns alle durch deinen Opfertod am Kreuz auf Golgatha. Danke, dass du auferstanden bist und lebst und dass wir mit dir reden und rechnen dürfen in unserem Leben. Ich möchte dir danken für die Zeit heute Abend. Ich bitte, dass du uns nun Ruhe ins Herz gibst, dass wir recht auf dein Wort hören. Hab Dank für alle, die über Livestream mit uns verbunden sind. Segne auch sie. Hab Dank, Vater, dass du uns Verheißungen gibst, die du sicher erfüllst, dass wir deinem Wort uneingeschränkt vertrauen dürfen. So bitten wir dich, dass du uns diese Bibelstunde segnest und Rainer Wörz Vollmacht gibst und ihn als Sprachrohr gebrauchst, um zu uns zu reden. Wir danken dir dafür. Amen.
Der messianische Jude Steve Herzog, er ist Direktor einer Arbeit in USA, eigentlich für ganz Nordamerika, Freunde von Israel nennt sich diese Organisation, Dienst für Freunde für Israel. Er schreibt an einer Stelle, als ich aufwuchs, stellte ich meinen Eltern jedes Jahr im August 2 Fragen. Wann ist der erste Schultag und wann ist Rosh Hashanah, Yom Kippur und Sukkot? Also diese Fragen hätte ich auch gestellt, denn als Schüler fand ich immer das Schönste an der Schule die Ferien. Ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist und offensichtlich liebt er auch die Ferien, denn er rechnet immer aus, wie lange habe ich noch frei, wann ist der erste Schultag und da er Jude war, haben die Juden auch dann eben an diesen hohen jüdischen Feiertagen Rosh Hashanah, mit dem wir uns heute Abend beschäftigen, Yom Kippur und Sukkot, frei gehabt. Rosh Hashanah, Yom Kippur und Sukkot. Das sind alles Feste, die innerhalb von 15 Tagen im einen Monat des israelitischen Kalenders, so auf unseren Sonnenkalender oder ja, Sonnenlunarkalender umgerechnet, ist es der September, Oktober, also es ist im Herbst. Das ist der Monat Tischri. Und am ersten Tischri, Rosh Hashanah, ist so eine Art Neujahrstag. Der 10. Tischri, das ist vielleicht der bekannteste Feiertag oder der bekannteste Festtag und auch wohl der höchste Festtag in Israel, Yom Kippur. Sehr bekannt durch den 1973er Yom Kippur-Krieg, weil die arabischen Armeen eben genau dieses Fest genutzt haben. Da steht das komplette öffentliche Leben still, um Israel zu überfallen. Wir sind da knapp am Rande einer Niederlage gewesen und das ist durch die Güte Gottes gerade noch mal gut gegangen. Also am 1. Tischri Rosh Hashanah, Neujahrsanfang, 10. Tischri Yom Kippur und dann am 15. bis 22. Tischri das Laubhüttenfest Sukkot. War noch einmal tief herzig. Drei Feiertage für Juden wichtig, weil sie auf Notwendigkeit der Sündenvergebung hinweisen und an Gott und an Gottes einzigartige Beziehung zu Israel erinnern. Sie enthüllen ein wunderbares Bild von Gottes ewigen Plan, seine durch Sünde zerstörte Schöpfung wiederherzustellen, indem er sein Reich gründet und die Verhältnisse so wiederherstellt, wie sie im Garten Eden waren. Das heißt, er macht das, was ich ja auch versuche, dass er die Feste Israels in ihrer prophetischen Erfüllungsebene versucht zu verstehen und zu deuten. Er spricht beides an, die praktisch-bauliche Ebene, aber auch von Gottes ewigen Plan, die Sünde, die Schöpfung, die von der Sünde zerstört ist, wiederherzustellen, also die Zustände von Gan Eden wiederherzustellen. Jetzt gehen wir noch mal ganz kurz durch die Feste durch, keine Angst. Wenn ein Deutscher eine Vorbemerkung macht, dann wird die Vorbemerkung meistens so ausführlich, dass für das eigentliche Thema wenig Zeit bleibt. Das will ich natürlich nicht tun. Ich will nicht in diese Falle tappen, aber ich will noch mal kurz unsere 7 Einheiten wenigstens erwähnen, die wir bisher zu diesem Thema hatten. Wir hatten ganz am Anfang generell über die Feste des Herrn gesprochen und dass Gott selber Festzeiten anordnet, Zeiten der Ruhe, der Besinnung, dass wir diesen Rhythmus brauchen, nach Geist, Seele und Leib das Atemholen in seiner Gegenwart. Der Sabbat, haben wir beim zweiten Mal uns beschäftigt, ist eigentlich kein richtiges Fest. Er taucht zwar in 3. Mose 23 auf, manche zählen ihn dazu, manche sagen, der steht nur da, damit man weiß, während der Feste läuft die Sabbatordnung immer durch, die ist immer übergeordnet, ja. Da haben wir vom Schöpfungssabbat gesprochen, vom Wochensabbat, vom Heilsabbat, im dritten Teil vom Sabbat Jahrtausend, dem sogenannten Millennium. Dann haben wir uns Pesach zugewandt, haben festgestellt, das ist das Fest zur Aufbruch in die Freiheit, ein Fest der Freiheit. Historisch natürlich die Erlösungszeit aus der Knechtschaft in Ägypten und wir haben natürlich die Erfüllung in Christus, dass wir in die Freiheit des Geistes Gottes hineingeführt werden, in eine neue Welt durch eine neue Kreatur. Der 5. Teil war dann die ungesäuerten Brote und die Erstlingsgabe, also da ist die Auferstehung. Ich sage es mal so in der üblichen Osterwochenterminologie. Da wäre dann also Passa, der da wäre das Passalam, das geschlachtet wird am 14. Nissan. Auf die ganzen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, gehe ich jetzt nicht ein. Jesus wird am Freitag, Karfreitag gekreuzigt. Freiheit, er stirbt für unsere Sünden. Wir können den Ballast der Vergangenheit loswerden. Dann beginnt gleichzeitig das Fest der ungesäuerten Brote. Das hängt eng mit dem Fest der Erstlingsgabe, das ist der Auferstehungstag. Jetzt kommt neues Leben aus dem Grab. Das Alte ist vorbei, das Neue ist da und es ist ein Fest ohne Sauerteig, ohne Sünde möglich für die, die in Christus Jesus sind. Wenn Sie es nochmal genauer nachhören wollen, können Sie das ja gerne tun. Wir haben das Omerzählen dann beachtet, diesen Countdown, den jeder Israelite zählen musste, von 50 auf 1, auf 0 eigentlich. Und dann ist nämlich was Besonderes. Das war sozusagen, ist ja so wie, ich weiß nicht, wenn was enthüllt wird oder wenn es eine Geburtstagsüberraschung gibt oder Raketenstart, dann passiert ja immer was Besonderes. 10, 9, 8. Jetzt, was ist am 50. Tag gewesen? Da ist die Tora empfangen worden. Da war das Volk Israel im historischen Vorbild. am Berg Sinai angelangt und Mose war oben auf dem Berg und hat das Wort Gottes empfangen, das den Bund Gottes beinhaltet hat mit seinem Volk. Wir haben gesagt, an Pesach ist die physische Befreiung, die körperliche Befreiung, die geistig-spirituelle, die Beziehung zu Gott, die kommt am 50. Tag. Erfüllungsebene ist klar, 50 Tage nach der Auferstehung war was? Pentekoste, Pfingsten. Da haben wir das Wort des Lebens durch den Geist Gottes empfangen. In der dritten Person der Gottheit zog Christus in unsere Herzen ein, das fleischgewordene Wort, das lebendig gemachte Wort. Und in uns wohnt jetzt Gott, das ist die Erfüllungsebene, ja? Wir haben Gott empfangen, so wie sie die Tora, den Bund Gottes empfangen hat, so in der Erfüllungsebene, das Fleisch geworden wird, den Christus und den neuen Bund. Manche sagen ja, neuer Bund, das hat doch was mit Israel zu tun. Sorry, Paulus sagt, wir sind Diener eines neuen Bundes. Meinung gegen Schrift ist immer klar, was siegt, oder? So einfach. Dann haben wir sozusagen aus der Konkurrenz, aus der Reihenfolge an Weihnachten, am zweiten Weihnachtstag, habe ich Chanukka gemacht, das Fest der Lichter, wo die Erfüllungsebene bei der personifizierten Menorah, dem personifizierten Chanukka-Leuchter, Chanukia. Und das ist Jesus, ich bin das Licht der Welt, der Sieg des Lichtes über die Finsternis. So, also jetzt, das war so mal, ich hoffe, eigentlich habe ich es ganz gut hingekriegt. Die Versuchung ist ja immer hängen zu bleiben, weil es fällt einem immer noch so viel zu den einzelnen Punkten ein, aber das haben wir ganz gut geschafft. Im engeren Sinn spricht man von 7 biblischen Festen, die wir alle in 3. Mose 23 finden. Und von diesen 7 biblischen Festen finden wir 4 im Frühling. Das ist also, ich wiederhole es nochmal kurz, Passa, Fest der ungesäuerten Brote, Fest der Erstlingsfrucht und das Wochenfest Shavuot. Okay? Das ist ja logischerweise innerhalb von 50 plus wenigen Tagen, je nachdem wie das Jahr da genau läuft, wann der Schabbat ist, ja? Also jetzt bleibt man wieder bei der Osterterminologie, da verstehen wir das am besten. In diesem Jahr, wo das war, wenn es genau so war, da war es von Karfreitag bis Pfingsten 52 Tage. Right? Frei und wahr, da war es von Karfreitag bis Pfingsten 52 Tage. Right? 53. 53, wenn ich den Sonntag mitzähle, ja. 52 oder 53, kommt darauf an, ab wann man genau zählt. Okay, das sind die sogenannten Frühlingsfeste. Das hat auch mit der Erntezeit zu tun, das haben wir schon betrachtet. Von diesen Frühlingsfesten, da waren 2, von denen der Herr gesagt hat, ich muss es so zeigen, weil bei Ihnen geht es ja andersrum, von den Frühlingsfesten, von den 4 Frühlingsfesten, waren es 2, wo es ausdrücklich heißt, alle Männer sollen das Angesicht des Herrn in Jerusalem suchen und nach Jerusalem kommen. Das war ein Gebot, eine Mitzwa. Da konnte man nicht sagen, machen wir's, gehen wir hin oder gehen wir nicht hin. Das war ein Gebot mit besonderen Segensverheißungen. Okay? Und das ist Passa, Fest der ungesäuerten Brote. Es wurde meist zusammengefasst, aber streng genommen nur das Fest der ungesäuerten Brote und natürlich Shavuot. Und diese 4 Frühlingsfeste, die haben alle schon ihre prophetische Erfüllung, wie eben vorher kurz skizziert, mit dem ersten Kommen Jesu. Ist erledigt. Pesach ist erledigt. Der Herr ist gestorben. Der Tag der Erstlingsgabe, ist erledigt. Jesus ist auferstanden. Neues Leben ist möglich. Shavuot, der Geist, ist ausgegossen worden. Was jetzt aber noch prophetisch aussteht, sind die von den 7 biblischen Festen nach 3. Mose 23, sind die sogenannten Herbstfeste. Und das sind genau die 3, von denen wir bei Steve Herzig gelesen haben, am 1. Tischri, am 10. Tischri und vom 15. bis 22. Tischri. Und das ist jetzt interessant. Diese vier Frühlingsfeste haben es alle zu tun mit dem ersten Kommen Jesu. Alles so drumherum. So, wenn man da das erste Kommen mit seinem Kulminationspunkt, Gang nach Jerusalem, Kreuzigung und Auferstehung, Himmel, dann 40 Tage, dann Himmelfahrt und dann Pfingsten, das ist alles um den Dreh herum geschehen. Und die anderen Feste in ihrer prophetischen Erfüllung geschehen alle um das zweite Kommen. Ja? Also Rosh Hashanah im prophetisch übertragenen Sinn findet statt, bevor der Herr kommt, unmittelbar bevor der Herr kommt. Yom Kippur, Versöhnungstag, das Israel wird versöhnt, ja. Und dann natürlich Sukkot, das ist ein Bild auf das Eingehen in die ewigen Hütten, das ist ein Eingehen in das messianische Reich, in das tausendjährige Reich, in das Reich Gottes. Da haben wir schon mal so ein großes Ablaufraster. Jetzt schauen wir uns mal dieses erste Herbstfest, Rosh Hashanah, genauer an. Rosh Hashanah, das sind eigentlich drei Wörter und bedeuten Haupt des Jahres, Anfang des Jahres. Shana ist das Jahr, Rosh ist das Haupt, ist der Anfang, Haupt, Anfang des Jahres. War ist dieses Jahr am 26.09.2022. Ein anderer Name für diesen Tag ist Yom Teruah. Und zwar heißt es übersetzt, Yom ist der Tag, Tag des Blasens. Tag des Blasens. Warum? Also viele Übersetzungen machen einen Shofar vorne dran, manche auch eine Posaune. Eigentlich heißt nur, dass an dem Tag geblasen wird. Welches Instrument genau, ist gar nicht so unbedingt festgelegt. Ich will nur mal einen kleinen Querverweis geben. Im Griechischen, der Septuaginta, steht das gleiche Wort, das auch bei der Entrückung verwendet wird. Zalpizai, es wird Posaunen, heißt da. Dritte Person Singular heißt in 1. Thessalonicher 4. Das kann man übersetzen, er, der Herr wird posaunen, es wird posaunen. Ja? Dritte Person Singular. Man kann auch sagen, sie wird posaunen, aber das gibt es im Zusammenhang keinen Sinn. Also manche sagen dann eben, der Engel wird posaunen oder er wird mit der Stimme eines Engels posaunen. Aber Zalpizai, er, es wird posaunen. Und dieser Begriff taucht im hebräischen Text eben im Original wieder auf und wird dann von der Septuaginta so übertragen. Ich sage jetzt nicht, dass die Entrückung an Rosh Hashanah ist, aber es ist interessant. Wenn ich mal Zeit habe, werde ich mich noch darauf vorbereiten, die Jahrwoche in diese drei Feste hineinzulegen, aber das würde den Rahmen heute eben sprengen. Also vielfach wird das Widderhorn geblasen, auch heute. Und das Widderhorn, das ruft zur Schlacht, das ruft auf die Stadtmauer, wenn was Besonderes ist, das ruft zum Gebet. Und es ist so im Judentum eine gute Tat, das Horn zu blasen. Ich habe es auch mal probiert, ich habe mir mal so ein Horn aus Israel kommen lassen. Dann hat das Hauptzollamt in Karlsruhe mich einbestellt, hat dieses seltsame Paket hingelegt, was da wohl drin ist. Sagte ich, eine Stinger-Rakete? Nein, habe ich natürlich nicht gesagt, da wäre ich heute noch nicht wieder da. Aber es war schon ein bisschen seltsam, er packt es dann aus und ich habe ihm versucht, das zu erklären, irgendwie wirklich vertrauenswürdig oder vielleicht war auf die Mittagspause in der Nähe. Jedenfalls hat er es akzeptiert, ich musste nicht einmal Zoll oder Strafe oder irgendwas bezahlen, aber er wollte schon wissen, was dieses komische, gebogene, dieses gedrehte Horn bedeutet. Das ist ein Widderhorn. Also Rosh Hashanah erinnert im Judentum an vier Dinge. Und zwar an den Gehorsam Abrahams. Jetzt mal sagen, ja, was hat das Widderhorn blasen am Neujahrstag, überhaupt das Blasen, aber in dem Fall speziell das Widderhorn blasen mit Abraham zu tun? Na, wenn man die Geschichte kennt, weiß man, das hat damit zu tun, dass Izak frei wurde wegen dem Widder. Gott sagte, bring mir deinen Sohn. Im Judentum spricht man nur von Bindung, weil er ja nicht geopfert wurde. Und dann zeigt ihm der Herr, als er das verhindert hat, dass er mit dem Messer seinen Sohn tötet, weil er, Hebräerbrief, an die Auferstehung glaubte. Er glaubte, dass Gott ihn von den Toten auferwecken würde. Also kein herzloser Vater, sondern es war ein von Gott besonderes Glaubensgeschenk, dass ein Mensch das Liebste, was er hat, seinen lang begehrten Sohn, auf dem Altar des Gehorsams, des Vertrauens Gott gegenüber zu opfern, weil er sagt, Gott wird auf irgendeine Weise mir das wieder geben und er glaubt an die Auferstehung. Und dann greift aber Gott ein und wer muss dann dran glauben? Der Widder, der so doof war, sich genau, punktgenau in der Hecke zu verfangen. Ja, hat natürlich Gott gelenkt. Ist immer so, das Tierreich funktioniert. Der Mensch, der bockt rum, der macht Probleme. Der Wal bei Jona, da war ja kein Wal, der Fisch, der ist pünktlich zur Stelle. Sonst wäre der Prophet ersoffen, der spuckt ihn wieder aus, der zerdrückt ihn nicht. Der Kikajon, der Wunderbaum, der wächst zur richtigen Stelle. Der Wurm kriegt den Auftrag, beißt in das Wurzelwerk, macht er. Alles funktioniert, sogar die Niniviter, die heidnischen Völker, gehorchen, kehren um. Nur einer bockt bis zum Umfallen. Wer ist es? Das sind die Glaubenden. Oder in dem Fall der glaubende Prophet. Und da sagt er noch, ich diene Gott bei den Seeleuten. Ich diene Gott, aber ich büx gerade vor ihm aus. Tja, manchmal sieht unser Zeugnis ganz ähnlich aus, aber dann muss man jetzt ehrlich zu dem stehen. Und wir sehen, Gott macht auch aus unserem Mist etwas, aus unseren Fehlern. Es bringt ihn nicht an die Grenze. Also erstens erinnert das Blasen an den Bund, die Erwählung Gottes in und durch Abraham und diesen Abrahamsbund, diese besondere Beziehung. Das ist so, jetzt bleib mal stehen und denk mal, zu welchem Volk du gehörst. Und denk mal, welches Kind, welches Vater, im Judentum sagt man einfach Vater, das kann der Urgroßvater sein, das kann der Großvater, das kann der Vater sein, das alles Vorfahren, männlich sind Väter, mein Vater, ja. Ich bin nicht irgendwer, ich gehöre zum auserwählten Bundesvolk. Ich erinnere an den Gehorsam. Es wird dann auch als Parascha, als Synagogenabschnitt Genesis 22 gelesen, also genau die Geschichte von der Bindung des Isaak. Zweitens erinnert das Blasen zu Rosh Hashanah an die Erschaffung im sechsten Schöpfungstag von Adam und Eva. Da begann etwas. Und da merkt man auch schon, wenn wir jetzt mal gleich in eine prophetische Erfüllung sind, da beginnt auch was Neues. Also mit dem sechsten Tag kam ja was ganz Neues, was noch nie gegeben hat. Tierli, Vögli, alle waren da, die Fischli schwammen rum, Meer, Erde, Sterne, alles war da. Aber jetzt kommt ein Wesen, das ist ihm ähnlich, Zelem Gottes, nach seinem Ebenbild. Krone der Schöpfung. Gott kommt in diese Welt in Adam als Repräsentant. Und in der neuen Welt soll der Mensch ja wieder und insbesondere auch die Gemeinde und das Gottesvolk Israel Gott repräsentieren. Also auch daran wird gedacht. Es gibt eine nette Geschichte, die ich neulich von einem Rebbe gehört habe. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber Sie haben es bestimmt schon mal gehört. Adam hatte ja keinen Bauchnabel, oder? Und Eva auch nicht. Also, okay, ist jetzt nicht heilsgeschichtlich sehr relevant, aber ich fand es irgendwie süß. Dann erinnert das Hornblasen, also erstens an Abraham Widderhorn, zweitens an die Erschaffung der Welt und an die Erschaffung des Menschen und drittens an die Hoffnung auf das Einschreiben ins Buch des Lebens. Hoffnung auf Einschreibung ins Buch des Lebens und damit Zugang in die neue Welt. Verstehen wir jetzt auch vom Zusammenhang her. Das hängt natürlich wieder aufs Engste mit dem Bund Gottes und der Bundestreue und dem Gehorsam zusammen. Und natürlich wieder mit dem neuen Menschen, der in die neue Welt will. Das ist ja das Ziel. Deswegen grüßt man sich im Judentum, also Gläubige zumindest, möge dein Name ins Buch des Lebens eingeschrieben werden. Und jetzt gibt es noch einen vierten Punkt, den habe ich ein bisschen extra gestellt, weil hier ein Jungtim, ein Konnex besteht. Viertens erinnert oder soll das Hornblasen an die Schuld des vergangenen Jahres erinnern. Tischri, der erste Tischri, das Horn wird geblasen. Ach so, ich habe ja erzählt, dass ich es nicht konnte. Eckhard, du kannst, glaube ich, du hast genug Lippenspannung. Ich dachte, naja, was soll das so schwer sein? Ich blase da mal eben rein und dann kommt ein wunderbarer Ton raus. Es kam wunderbar die Backen raus, aber sonst gar nichts. Also das ist gar nicht so einfach, das Ding zu spielen oder überhaupt nur zu blasen. Es ist ein sehr markanter, nicht unbedingt schöner Ton, kommt drauf an, wie gut man es kann und was man für einen Ton hervorbringen will. Aber er ist ein bisschen markerschütternd. Es ist, wie gesagt, auch ein Alarmton. Es ist jetzt nicht etwas zum Einschlafen. Es ist nicht etwas, wo man sagt, ach komm, spiel ein bisschen Widderhorn, dann schlafe ich besser ein. Wird nicht funktionieren. Aber wir merken, man will in den Bund oder wird an den Bund erinnert, wird an das Opfer Gottes erinnert. Nicht wir müssen sterben, sondern Gott gibt ein Opfer. Im Vorbild den Widder, in der Erfüllung seinen Sohn. Er will eine neue Welt, einen neuen Menschen, Menschen im Bilde Christi, das wahre Ebenbild, Zelem Gottes. Er will, dass wir ins Reich kommen, dass wir ins Leben kommen, dass wir im Buch des Lebens stehen. Aber das hat ja alles damit was zu tun, dass wir uns zu Gott wenden, auch mit unserer Schuld. Also man merkt, die Dinge hängen ja eng zusammen. Also man versteht Rosh Hashanah, das Blasen auch als Tag der Besinnung mit dem Ziel der Vergebung, nicht mit dem Ziel, dass Gott sagt, das wollte ich dir mal deutlich machen und jetzt tschüss. Könnte Gott ja auch machen. Der wäre anders, wie er ist. Also ist für mich die schrecklichste Vorstellung, wenn Gott anders wäre, wie er ist. Hiob hat ja so gesagt, ich kapiere jetzt gar nichts mehr. Er hat sich ziemlich weit hinausgewagt, er wollte auf Augenhöhe mit Gott verhandeln. Da hat Gott gesagt, so geht's nicht. Aber sein Anliegen, das war ja verständlich, ich kapiere überhaupt nichts mehr. Warum machst du mir es so? Das ist das Schrecklichste, wenn Gott anders wäre, wie er ist. Also, das Ziel ist nicht, in der Schuld zu versinken, und sie in die Psychiatrie dann einweisen zu lassen, wenn man es ernst nimmt. Sondern der erste Tischri hat das Ziel des zehnten Tischris. Was ist am zehnten Tischri? Yom Kippur. Und ich war erstaunt, und Eckhard, du hast wahrscheinlich schon länger gewusst, wie im Judentum Sündenvergebung selbstverständlich ist. Nicht vielleicht, möglicherweise. Wer wirklich umkehrt zu Gott, der erfährt Vergebung. Das war mir so gar nicht bewusst, wie klar die das sehen. Und deswegen ist auch die Zeit dazwischen und auch der Tag von Rosh Hashanah mit den sogenannten Slichot-Gebeten, Bitten um Vergebung, gefüllt. Also da gibt es verschiedene Sorten und so weiter, mag Sie interessieren. Aber wenn Sie Internet haben, gehen Sie mal bei YouTube und geben diese Slichot-Gebete ein, wenn Tausende, Zehntausende und die Rabbis vorsingen und sich beugen vor Gott. Und das heißt ja, es gibt eine Gebetsform, ich hatte now, wir haben gesündigt, unser Fels, vergib uns unsere Schuld. Also das ist, der U ist dann immer die Wir-Form, aber es gibt auch das Persönliche. Es ist auch Yom Hadin, der Tag des Gerichts. Nach jüdischer Überlieferung wird an diesem Tag das Buch des Lebens geöffnet und das Buch des Gerichts. Also Gott guckt nach, muss er nicht, ist ja andromorphe Sprechweise, also für Menschen. Gott muss nicht ein Buch lesen, dass er weiß, was Sache ist. Das ist ja für uns, vielleicht auch für die Engelwelt. Es ist so interessant, dass Johannes in Offenbarung 20 sagt, am großen weißen Thron, da wurden Bücher geöffnet. Und da wird auch das Buch des Lebens erwähnt. Yom Hadin. Wie kommt man eigentlich ins Buch des Lebens? Wie kann man das machen? Gar nicht. Kann man nicht machen. Aber man kann sich schenken lassen, indem man durch ein Schofarhorn im übertragenen Sinn aufgeweckt wird und sagt, ich möchte zu Gott umkehren und mich vor ihm beugen. Und das Opfer Jesu, das ja im Frühjahr, bildlich jetzt gesprochen, schon geschehen ist, für mich persönlich in Anspruch nehmen. Baruch Schwarz, das Posaunenblasen, also er spricht jetzt von Posaune, könnte auch Schofar sein, das Posaunenblasen dient dazu, Gott daran zu erinnern, dass Israel sein Volk ist und sie sich seiner Hilfe versichern können. Interessant ist, und das werde ich das nächste Mal als Sonderthema, als Exkurs machen, sind die Anforderungen an den Hasan. Was ist der Hasan? Das ist der Kantor. Früher war das kein spezieller Amt- und Ausbildungsberuf, aber inzwischen, das heißt im Lauf der Jahrtausende, eigentlich der seit dem Mittelalter herausgebildet, das ist, wenn Sie zum Beispiel eine Schabbatfeier anschauen, da wird unheimlich viel gesungen. Bibeltext gesungen, Bekenntnisse gesungen, Gebete gesungen. Also als ich das erste Mal so das verfolgt habe, da dachte ich, huch, der Senior Rabbi, also der Oberrabbi, der sagt ja kaum was. Eigentlich dreht sich alles um den Chasan, der singt und so. Es gibt nachher schon die Tora-Abschnitt, den man liest und der auch ausgelegt wird. Aber jedenfalls der Sabbat-Eingang ist sehr stark. Und das ist auch eben an Rosh Hashanah beim Blasen. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, Blasen, das muss halt ein guter Musiker sein oder einer, der es wenigstens kann. Jetzt, das Rabbinat der orthodoxen Rabbiner in Deutschland sagt, und das gilt für alle Orthodoxen, für einen Kantor gelten strenge Anforderungen. Ein Chasan, also einer, der den Gottesdienst gesanglich leitet, auch bei den Bußgebeten, der einen Gottesdienst während der Slichot leitet, der Bußgebete, sollte einen hervorragenden Charakter haben, in seinem Leben sehr viel Tora gelernt haben und sich strikt an die Mitzvot, an die Gebote halten. Da hat's bei mir Klick gemacht. Da hat doch der Apostel Paulus in 1. Timotheus 3 und im Titusbrief Kapitel 1 eine ganze Liste aufgestellt für die Ältesten, die Presbyter der Gemeinde. Und jedes Mal, wenn du das liest, Markus, ich weiß, wie es dir geht, wirst du den Kopf kürzer, ne? Das ist also, aber das, und da habe ich gedacht, das müssen wir mal wirklich rausnehmen. Und so will ich diesen Exkurs machen beim nächsten Mal. Eben, man könnte ja sagen, ist doch wurscht, der soll seine Aufgabe technisch erfüllen, der soll seine Gebete von mir aus auswendig lernen. Nein, das geht gar nicht. Es geht überhaupt nicht ums Künstlerische. Gut, das soll auch nicht falsch und sonst was, das ist auch schön, aber das Entscheidende ist sein Herz, die Authentizität. Es ist vor Gott. Der kann nicht irgendeiner machen. Viel Tora lernen heißt viel Wort. Was sagt Paulus? Lasst das Wort maximal im Losungszettel unter euch wohnen. Nein. Und ich bleibe dabei, wer die Bibel stiefmütterlich behandelt, der kriegt in der Endzeit Riesenprobleme. Und all diese Dinge. Okay, Rosh Hashanah. Die Themen sind also Weckruf, Selbstprüfung, Gericht, Sündenvergebung, Neuanfang, Aufbruch. Steckt alles irgendwo drin? Gericht, Sündenvergebung, Neuanfang und Aufbruch möchte ich dann später abhandeln. Das kommt ja auch sehr stark dann bei Yom Kippur. Aber heute möchte ich eben auf den Gedanken eingehen im zweiten Hauptpunkt, dass das Shofar an Rosh Hashanah ein Weckruf ist, ein Aufruf zur Besinnung, zur Selbstprüfung. Gott sagt, sowas brauchen wir. Alle Tage gleich vor sich hin trotteln ist dem Menschen nicht gut. Ich bin kein Mediziner, aber ich habe gelesen, dass Demenz, weiß man vieles nicht, vieles weiß man, ich weiß nicht so viel, aber dass es auch damit zu tun hat, oder die Dynamik des Prozesses hat es auch damit zu tun, dass man sich nicht mehr fordert, gehen lässt. Also körperlich ist es ja sowieso, wenn einer nur noch als Couch Potato lebt, wie man Couch Potato ist, ja, ist einer, der auf der Couch sitzt und Chips isst und die Fußballnationalmannschaft guckt oder sonst was. Couch Potato, dann wird er körperlich zerfallen. Und das gibt's auch geistlich. Wir brauchen besondere Phasen, wo es wackelt. Das ist interessant. Das ist auch bei der Arbeit so. Kennt jeder abhängig Beschäftigte? Es läuft. Ach, wir lassen es, wie es ist, gell? Läuft doch. Warum sollen wir was neu machen? Und da kommt so ein Störenfried, meistens sind es irgendwelche Vorgesetzten oder der Firmenchef oder wer auch immer, und will da was Neues initiieren. Manchmal ist wirklich Blödsinn, aber es braucht immer wieder einen, der Dinge in Frage stellt. Das sind die Juden übrigens spitze, deswegen sind die mit ihren Entwicklungsabteilungen weltweit spitze. Weil die nie einfach sagen, war doch immer so, mach mal so. Das ist eher genau Kontraindikator, was, wenn wir es immer so gemacht haben, machen wir es heute mal anders. Also die ticken da völlig anders. Wir brauchen das geistlich. Es ist kein Trott. Wir trotten nicht ins Reich. Wir trotten nicht auf dem Glaubensweg. Wir trotten nicht im Dienst. Natürlich gibt es auch viel Routine. Kann nicht jeden Tag das Rad neu erfinden. Aber für unseren inneren Menschen brauchen wir immer wieder diesen dumpfen, durchdringenden Ton, das Signal, das Alarm, das Kriegshorn. Hellwach sollen wir werden. Mark erschüttern. Es muss mal richtig wackeln. Wir brauchen regelmäßig einen Wecker, einen geistlichen Wecker. Ich kann sagen, dass ich oft geweckt wurde. Also nicht morgens, sondern auch in der Stunde. Aber nicht, wie Sie jetzt vielleicht denken, dass ich so viel schlafe, sondern es gab Predigten, die rauschten an mir vorbei. Es gab Predigten, die fand ich gut, aber die haben jetzt, ja, die haben vielleicht einen lehrmäßig erkenntnishaften Gewinn gehabt, aber es gab Predigten, die haben mich getroffen. Oder eine Aussage. Ich weiß noch mal, vor 35 Jahren, oder 30 Jahren, Manfred Mössinger im kleinen Saal noch mit den Klappstühlen, wo man so aufgefallen ist, wenn man zu spät kam, weil die ganze Versammlung eingesehen hat. Da sagte irgendwas und ich saß wie angenagelt auf meinem Klappstuhl. Volltreffer. Volltreffer. Es war so voll getroffen und so passend und so gut, dass ich nahe zu ihm hin bin und gesagt habe, sag mal Manfred, hast du mich gemeint? Nö. Weiß davon gar nichts. Das ist prophetisches Reden übrigens in der Verkündigung. Wir brauchen das. Wecker, lieben Sie Ihren Wecker? Ich bin immer auf der Suche nach dem sanftesten Weckton. Die alten Wecker, die waren so grausam. Da bist du schon gleich irgendwie, also wenn du Herzprobleme hast, hast du gleich schon mal mit dem Herzschaden den Tag begonnen. Nee, es muss so langsam, möglichst so römisch, Vöglein pfeifen, bisschen Zither. Gefahr ist, dass er dann gar nicht seinen Zweck erfüllt. Da schläft sich's auch so gut weiter. Aber den Wecker, das ist eigentlich etwas, was man liebt. Also ich habe selten jemanden gehört, der sagt, es hat gebrannt und das Erste, was ich geholt habe aus dem brennenden Haus, war mein Wecker. Der Wecker liebt niemand, aber wir brauchen den Wecker. Man braucht den Wecker, sonst verschläft man. Wenn man die ganze Nacht vor Aufregung nicht schlafen kann, weil es am nächsten Tag an Nordpol geht, dann können Sie sicher sein, Sie schlafen nachts nicht, aber morgens haben Sie verschlafen. Wir brauchen das geistlich. Wir brauchen die Weckrufe. Den Ruf aus der Lauheit. Wir brauchen Wecker wie aufrüttelnde Predigten. Klaus Vollmer, bei dem ich mit zum Glauben gekommen bin, sagt, wenn Sie danach die Türen zuschmeißen, ist gut gewesen. Na gut, das ist ein bisschen sehr zugespitzt, ja. Aber er wollte sagen, ihr sollt die Leute nicht in Schlaf predigen, sondern da muss schon wackeln. Aber nicht künstlich gemacht, also rhetorisch oder man muss dem Geist Gottes nicht nachhelfen. Aber eine Predigt, die niemand anfasst, ja, man kann aber auch, dann will ich aber damit nicht sagen, und das gilt aber auch nicht, ja, man muss aber auch, die Versuchung ist da, wo ich noch jünger war, habe ich oft mich versucht, nach mehreren Seiten abzusichern. Eine Predigt ist immer auch eine Zuspitzung. ist immer auch eine gewisse Zuspitzung, Einseitigkeit. Nicht im Sinne von falsch, aber man lässt mal bewusst und spitzt die Sache auf einen Punkt zu. Es können besondere Ereignisse sein. Ich denke immer noch an den Bruder, der im Krankenhausaufenthalt sagt, Mensch, Gott hat mir so viel klar gemacht. Leider hat er das nach dem Krankenhaus wieder schnell vergessen. Ich denke an Frontberichte. Positiv wie negativ. Begegnung mit dem Herrn. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier erzählt habe. Der Pfarrer unseres Konfirmanden, und ich glaube, ich habe das schon mal hier erzählt, oder? Da ist mir nichts in Erinnerung, nichts. Ich war ja auch ungläubig und habe ihm gesagt, ich lasse mich nur konfirmieren um des Geldes willen. Aber eins weiß ich noch, wie der Mann erzählt hat, er weiß, dass es Gott gibt. Und da hat selbst dieser freche Rotzlöffel Rainer Wörz zugehört. Er war im Krieg, hat es dann geschildert und es war eine hoffnungslose Situation irgendwo hinter den Linien bei den Russen und sie wussten nicht und er wusste, jetzt ist aus. Und wie Gott ihm da, er hat es nicht näher erschienen und ihn geführt hat, ich weiß nicht, ob er ihn gesehen hat, das weiß ich jetzt nicht, aber das weiß ich noch, dieses Zeugnis. War wie ein Weckruf und da sagt er, ich weiß, dass es den Herrn gibt. Was kann noch so ein Weckruf sein? Covid. Kann auch sein. Ein mahnender Bruder. Ein Wecker nervt dir. Aber nicht, dass sie sagen, ach, weißt du was, ich habe heute gelernt, du musst allen auf den Geist gehen. Das ist ein geistlicher Dienst. Aber manchmal nervt jemand, oder er hat doch recht. Er sagt es vielleicht sogar nicht im richtigen Takt und er sagt es vielleicht auch nicht gut und er sagt es vielleicht auch überzogen, aber er sagt doch das Richtige. Es ist vom Herrn. Jetzt, was ist die Gefahr, wenn Sie den Wecker nicht wollen? Ich weiß nicht, ob Sie so rabiat sind, aber es mag so Menschen geben, dass Sie ihn dann kaputt schlagen. Ja, früher im Altertum, Antike, hat man gedacht, wenn ein Bote eine schlechte Nachricht bringt, dann hat er diesen Geist der Götter, also dann wurde der Bote schlecht behandelt. Das ist ja eigentlich Quatsch, der hat ja nur die Nachrichten gebracht und wenn es gute Nachrichten waren, wurde er belohnt. Aber den Wecker totzuschlagen ist keine gute Idee, aber es passiert immer wieder. Es kommt berechtigte Kritik, erstmal Entrüstung, erstmal, wo kommt man denn dahin, wer ist das überhaupt, was soll das? Dann kommen 15 Rechtfertigungsversuche, das ist schon mal immer ein Zeichen, dass man getroffen ist. Und dann kann man ihn wegschieben. Man kann aber auch sagen, gut, das hat er sicherlich völlig überzogen und auch in seiner Art dumm gesagt, aber ich will es prüfen. Kann seinen Wecker totschlagen. Ein Bankrott kann ein Wecker sein. Für Israel wird die Not der Endzeit ein Wecker sein. Da heißt es dann, Römer 11 sagt ja, dass ganz Israel gerettet wird, dass sie in der Wüste der Drangsal Jakobs, also das ist jetzt die Interpretation mit der Drangsal Jakobs, aber dass sie in der Wüste nach Hosea 2, ich will sie locken, ich will sie in die Wüste führen, ihr zu Herzen reden, da nimmt Gott einen gewaltigen Wecker, da macht es also Bong. Heute würde ja der Lehrer gleich im Gefängnis landen, aber wir hatten noch Lehrer, da konnte schon sein, wenn ich mal wieder nicht aufgepasst habe, war vielleicht gar nicht so selten vorkam, dass einer so gemacht hat, ja. Meinen Eltern gab es noch eine auf die Finger. Und dann sagt der Lehrer, hallo, ist jemand zu Hause? Guten Morgen, wach. Ist geistlich jemand zu Hause oder dämmern Sie so vor sich hin? Oder ich? Ich weiß alles, ich kann alles, ach, mir kann keiner mehr. Ach, ich lasse alles immer so, wie es ist. Es nervt nur. Gut, es gibt auch wirklich ungeistliche Weckrufe. Also was ich derzeit alles für einen Mist bekomme und für Anrufe zum Mäusemelken. Ich will jetzt keine Details, da würde ich genau den Fehler machen, aber es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ich kriege viel Gutes, viel Nachdenkenswertes, aber auch so richtigen Mist. Übrigens, ein Extrembeispiel des Weckrufs ist, wie Paulus bei dem Hurer von Korinth eingreift, der offensichtlich ein Verhältnis mit seiner wesentlich jüngeren als sein Vater Stiefmutter hat. Der hat vielleicht als Multimillionär mit 70 eine 30-Jährige geheiratet, der Sohn war auch 30, sowas gibt's auch heute. Und die haben einander, ja, okay, die hat ihn eigentlich nicht geheiratet, weil er so toll ist, sondern weil er so ein tolles Konto hat. Und da greift Paulus massiv ein, sagt, das geht gar nicht. Und dann kommt ein Extremwecker, Gemeindezucht. Da herrscht meistens eine völlig falsche Vorstellung. Gemeindezucht, das wäre was ganz Schlimmes und das macht man nicht und ist aus der Zeit gefallen. Genau umgekehrt, wer liebt, kann auch strafen, weil er liebt. Und wenn man das durchliest, 1. Thessalonicher 5, 2. Thessalonicher, Matthäus 18, 1. Korinther 5. Es dient dazu, den Irrenden zu gewinnen. Mit einem milden Mittel, red mit ihm, hört nicht. Geh mit 2 oder 3 hin, hört nicht. Sag's der Gemeinde, hört nicht, schließ ihn aus. Da kann ich nicht vorher sagen, ja, aber Gott ist doch ein Gnädiger. Der Prozess muss durchlaufen werden. Und Paulus sagt auch nicht, richtet nichts, sondern er sagt, habt ihr denn niemanden, der richten kann? Er sagt, wieso müsst ihr zu den ungläubigen Richtern laufen? Ihr, die ihr Menschen und Engel richten werdet, ihr sollt in der Lage sein, Irdisches zu beurteilen und geistlich zu entscheiden. Da brauchen wir die Welt nicht. Nicht, weiß man nicht, kann ich nicht. Ach, wie weit sind wir von diesen Maßstäben weggekommen. Aber bitte in der Liebe, Wecker Gottes. Also wir brauchen Rosh Hashanah, wir brauchen die Wecker. Und dann darf es Richtung Yom Kippur gehen, alles vergeben. Natürlich gibt es nicht nur das positive Prüfen, sondern auch das negative ständig in Frage stellen und zweifeln, bis hin, dass jemand seelisch, psychisch krank ist und einfach nicht zur Ruhe kommen kann. Das ist nicht gemeint. Aber es gibt eben auch dieses Positive und das Wissen, dass Paulus sagt, ich bin mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern geschrieben im Buch des Lebens, Philipper 4,3 und 1. Johannes, Norbert Rose hat ja vor einiger Zeit darüber gepredigt, dass alle Sünden vergeben werden können. Wenn wir unsere Sünden bekennen, 1. Johannes 1,9, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Na, das ist doch toll. Alles kann vergeben werden. Auch das ist die Botschaft der Herbstfeste. Ein Neuanfang ist möglich. Jetzt kommt aber 1. Johannes 1,10. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner. Es gibt gar keinen, der sagen kann, ja, bei mir nicht, brauche ich nicht. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir Gott zum Lügner. Wer also sagt, bei mir ist alles tutti paletti, sein Wort ist nicht in uns. Also Rosh Hashanah und Yom Kippur mit Einzug in die Hütten des Reichs, des Messias, Sukkot, da kann man wirklich Heil erfahren. Und ich will schließen, indem ich ganz kurz die Geschichte eines straffälligen Menschen erzähle, wahrscheinlich haben Sie den Namen zumindest schon gehört, vielleicht auch mehr. Es ist Josef Müller, das ist dieser Vermögensberater, dieser Steuerberater aus München oder im Raum München, der im Rollstuhl sitzt und der Geldvermehrer, der Geldwundermann für reiche, schöne, prominente war. Er ist 55 in Fürstenfeldbruck geboren und seit 1973 querschnittsgelähmt. Er hat dann mehrere Steuerkanzleien gehabt, als Steuerberater in München, Starnberg, Wittenberg, stieg dann auf und er war dann auch absolut im Jet-Set unterwegs und auch bei den sehr, sehr Reichen, da sind ja dann auch immer gern die, möchte gern reichen, das dauert immer eine Zeit lang, bis man merkt, dass die gar nicht richtig dazugehören, aber auch bei den wirklich Reichen. Er schreibt also selber, ich führte ein filmreifes Leben zwischen Luxuslimousinen, Kaviar, Trüffel und Champagner, Kokain und Partynächte. Als Steuerberater beherrschte ich wie kein Zweiter die Kunst der Geldvermehrung. Riskante Finanzgeschäfte zählten zu meinem täglichen Brot. Dabei immer am Rande der Legalität, immer darauf bedacht, nicht von der Steuerbehörde, meiner Frau oder der Polizei erwischt zu werden. Genial geschätzt, Jet Set, trotz Rollstuhl. Sein Motto, Solange keiner von meinem Schweizer Konto weiß, bin ich Moralist. Und dann genießt er das Leben. Er sagt selber, Gier frisst Hirn. Und es ging aber immer weiter. Er war der heimliche Star im Kreis der Schönen und Reichen, hatte wunderbare Kontakte, war auf den Edelpartys der Yachtbesitzer, auf den Golfplätzen der Schönen. Und dann schreibt er, die Münchner Schickeria vertraute mir Geldern, komplett ohne Sicherheiten. Die Gier meiner superreichen Mandanten war mein Motor, meine eigene Gier und Unersättlichkeit der Treibstoff meiner zunehmend dubiosen Geschäfte. Und dann rutscht er völlig, jedenfalls bei diesem Geschäft, in die Illegalität. Und zwar schmuggelt er für einen Mafia-Boss 40 Millionen D-Mark damals, 40 Millionen US-Dollar, war wesentlich mehr, in Hartschalenkoffern von den USA nach Europa, nach Deutschland, um es hier anzulegen und zu vermehren. Wahrscheinlich hat er da so einen Bonus bei den Grenzbeamten gehabt als Rollstuhlfahrer, da hat man dann nicht so genau hingeguckt, ich weiß nicht. Jedenfalls irgendwie ist er natürlich dann auch mit diesem Drogenboss und diesen Finanzkriminellen immer mehr in dieses Netz gekommen und am Schluss wurde er vom LKA und auch vom FBI gesucht und er flüchtete dann 6 Monate, es war alles wohl filmreif, seine ganze Flucht und dann kam der Wecker Gottes in dieses, wenn man vom Rollstuhl absieht, in dieses für viele so tolle Leben. Letzten 1-2 Jahre ab, rausgenommen, aber bis dahin, ja. Und dann haben sie ihn verknackt zu 5,5 Jahren. Und er sagt, in Stadelheim habe ich das wirkliche Leben gefunden. Er beschreibt es dann, ich dachte, vielleicht wäre es mal gut, wir hätten ihn hier. Er beschreibt es dann, wie er zufällig ein neues Testament in die Hand bekommt, wie er es wieder verschenkt hat, wie es dann doch wieder zu ihm kam, wie er dann anfing zu lesen. Und er las, das Ergebnis war umwerfend. Zum ersten Mal in meinem Leben erkannte ich in aller Klarheit, dass ich in meinem bisherigen Leben völlig daneben gelegen hatte, dass ich viele Menschen verletzt hatte, dass ich immense Schuld auf mich geladen hatte. 3 Tage lang ging es hinab in die tiefsten Tiefen. Das Schofferhorn hat geblasen, markerschütternd. Er ist nicht weggelaufen. Er konnte im doppelten Sinn nicht weglaufen. Er hat den Wecker nicht totgeschlagen. Ein anderer Mörder sagt, das Schlimmste, was man den Gefängnisinsassen antun kann, ist, dass sie einen Fernseher haben und Internetzugang. Also dann genau nicht über das nachdenken, was passiert ist. 3 Tage lang ging es hinab in die tiefsten Tiefen, bis zu dem Punkt, wo ich mein Leben dem übergab, der von sich sagt, ich bin gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Yom Kippur. Der Wecker hat Alarm geblasen. Du gehst einer Katastrophe entgegen, die ist noch viel schlimmer als 5,5 Jahre JVA, Justizvollzugsanstalt, also Gefängnis Stadelheim. Die Hölle der Sündenerkenntnis, die Freude der Sündenvergebung, Yom Kippur, alles vorbei, alles vergeben. Und dann, jetzt feiern wir Sukkot. Sogar im Gefängnis. Er sagt zwar, ich habe nichts Besonderes gefühlt, nicht mal der Zahnputzbecher wäre runtergefallen, aber er wusste von da an, ich bin ein anderer und hat auch ein anderes Leben geführt. Das ist möglich. Weil Jesus prophetisch die Frühlingsfeste erfüllt hat, wird er auch besonders für Israel die Herbstfeste erfüllen und letztlich für die ganze Welt. Amen. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass das wahr ist, dass du gekommen bist als Arzt, nicht für die Gesunden, sondern für die Kranken, als einer, der Sünder selig machen will. Und wir sind Sünder vor dir. Wir sind nicht kompatibel, wir sind nicht so, wie wir sein sollten. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Danke, dass die meisten von uns das schon erfasst haben. Danke, dass die meisten von uns sich schon grundsätzlich gebeugt haben. Danke, dass wir das immer wieder tun dürfen. Und dass wir bekennen dürfen, du bist groß, Gott ist groß, denn er hat seinen Sohn gesandt, den Heiland. Und du wirst uns nicht nur und hast uns nicht nur erlöst und errettet, sondern du wirst uns auch ins Ziel hineinführen, in die Vollendung. Hab von Herzen Dank, dass du das auch für Israel tust und weit darüber hinaus. Amen.